kannst du vielleicht noch was, du hast ja vorhin auch denn so die Kolonialgeschichte von Kamerun mit erwähnt. Kannst du vielleicht so aus deiner Einschätzung irgendwie uns noch erzählen, inwieweit dieser Kolonialismus bis heute noch anhält? Oder ich meine, das ist ja auch ein Konflikt zwischen englischsprachigen Teil und französischsprachigen Teil, so wie ich das höre. Und so viel ich weiß, ist ja der französischsprachige Teil eigentlich der dominante Teil. Gibt es da irgendwie
genau
noch Einfluss aus Europa oder?
Es gibt wahnsinnig viel Einfluss. Dazu muss man sagen, dass der Präsident, der im Moment an der Macht ist, der ist seit 35 Jahren im Amt, das ist der Präsident Paul Biya. Und das ist auch erst der zweite Präsident, den es jemals in Kamerun gegeben hat. Hm. Und das Problem ist einfach, dass Frankreich noch einen wahnsinnigen Einfluss hat auf Kamerun, weil die haben die ganzen Entwicklungsgelder, die nach Kamerun gehen sollen, verwaltet Frankreich. Und solange Frankreich das macht, haben die eine gewisse Macht auf Kamerun und stellen sozusagen eigentlich auch den Präsidenten. Also die suchen sich eigentlich einen Kandidaten raus, den sie dann nochmal extra fördern. Der bekommt dann Geld zugeschrieben und der kann dann seine Macht da behaupten. Und solange dann Frankreich immer noch diesen Einfluss hat, haben die natürlich auch einen großen Vorteil. Das heißt, die können ihre Waren aus Frankreich wahnsinnig billig nach Kamerun verkaufen und die werden da wahnsinnig günstig verkauft an die Bevölkerung und machen dadurch den eigenen Markt kaputt. Und sie kriegen natürlich auch wahnsinnig günstig Ressourcen, sowas wie Öl oder Obst, Holz. Mhm. Das geht alles wahnsinnig günstig nach Frankreich. Und Frankreich profitiert einfach von dieser Kolonialisierung von vor 50 Jahren, profitieren die immer noch so wahnsinnig gut, dass die natürlich auch kein Interesse daran haben, dass diese anglophone Krise sich auflöst.
Genau, also ist von daher ja auch kein Eingreifen oder beschwichtigende Gespräche dem Präsidenten gegenüber zu erwarten, so wie ich das
jetzt
einschätze.
Die anderen Länder in der Europäischen Union wollen sich natürlich auch nicht einmischen, weil gerade zum Beispiel Deutschland, die ja auch Kolonialmacht in Kamerun waren und für mich dafür auch, die sind da auch irgendwie ein bisschen verantwortlich dafür, dass sie mal mit Frankreich da in Kontakt treten und denen mal ein bisschen die Flügel stutzen. Die können das natürlich auch nicht machen, weil sie damit ja ihren größten Unterstützer in der Europäischen Union verlieren. Also ist dieses gesamte Problem, das in Kamerun ist im Moment, das ist nicht durch die Kameruner gemacht, sondern das ist durch Europa gemacht.
Ja, das vergessen wir hier leider auch zu oft und es wird hier interessiert hier auch niemand, was so in Afrika in den unterschiedlichen Staaten los ist, außer halt in Nordafrika wegen den Flüchtlingsströmen und so weiter und so fort. Aber das, wie du ja sagst oder wie du uns berichtest, die Kolonialzeit ist vorbei, aber im Endeffekt stecken europäische Staaten immer noch in den einzelnen Ländern und Staaten in Afrika und beeinflussen dort die Lage noch immer. Allein wenn es nur wirtschaftliche Unterstützung ist. Und so wie sich das für mich anhört, ist ja klar, die Briten, Engländer haben sich ja zurückgezogen. Der englischsprachige Teil hat da keine Basis in dem Sinne, was ja schon gruselig ist, dass es eine Ex-Kolonialmacht braucht, um eine Region zu stärken. Und also so wie ich das verstehe, ist da ja gerade der Konflikt, dass es Kamerun aus zwei größeren Regionen besteht, englischsprachig, französischsprachig, aber nur im französischen Teil, der wird halt gefördert.
Genau, und das Problem ist inzwischen, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die in den Busch fliehen oder in den frankophonen Teil, weil es zu uns hier ist im anglophonen Teil. Und sogar in Nigeria leben inzwischen so um die 21.000 Flüchtlinge aus Kamerun.
Hast du da was mitbekommen? So, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Flüchtlinge sind, wird in der aktuellen Sendung auch noch ein, zwei Mal mit vorkommen. Die ganze Problematik, hast du da was mitbekommen, ob auch viele nach Europa wollen oder oder wie das da gesehen wird. Soviel ich weiß, sind ja die Flüchtlingsströme in Afrika, die meisten bleiben sowieso in Afrika. Oder Flüchtlinge werden meistens von eher Nachbarstaaten aufgenommen, wie dass sich dann die Menschen weitermachen oder was weißt du da?
Also es ist auf jeden Fall so, dass die meisten Flüchtlinge, die jetzt in Kamerun sind, die flüchten entweder im eigenen Land oder in die Nachbarstaaten. Aber mit Menschen, mit denen ich gesprochen habe, weiß ich schon, dass die sich natürlich wünschen, auf der einen Seite nach Europa zu kommen, weil es einfach ein sicheres Leben bietet. Aber auf der anderen Seite wollen die natürlich nicht ihr Zuhause verlassen. Da sind die aufgewachsen, das sind ihre Familien, ihre Freunde, da ist ihr Leben. Und niemand will ja eigentlich von zu Hause weg, da wo sie sich wohlfühlen. Aber es ist einfach inzwischen so, dass sich manche Menschen so bedroht fühlen in ihrem eigenen Leben, dass für sie die Möglichkeit, wenn sie die Möglichkeit hätten, nach Europa zu kommen, würden sie das auf jeden Fall auch machen. Und ich sehe das halt so, dieses Problem ist ja von Europa gemacht worden. Wie können wir ihnen dann verbieten, dass sie zu uns kommen?
Das ist immer so die Frage. Ja, aber da müssten, glaube ich, viel mehr Menschen in Europa mal auf den Gedanken kommen. Erstens, dass das auch Menschen sind und zweitens, dass das nicht aus dem Nichts heraus passiert und dass, obwohl die Kolonialzeit vorbei ist, das halt noch nachschwingt. Und mit Fluchtursachen, ja, sag du.
Ich glaube halt, dass auch viele Menschen so ein ignorantes Verhalten haben. Die wissen eigentlich, was los ist und viele können sich diesen Hintergrund auch zusammenreimen. Aber es ist halt auch einfach bequemer, daheim zu sitzen und sich nur um sich selber zu kümmern und weiter seinen Scheißdreck zu konsumieren und sein gemütliches Leben zu führen, das neueste Auto zu kaufen. Das ist einfach bequemer, als sich dann mal damit auseinanderzusetzen, was für Problematiken es in dieser Welt gibt. Und ich habe das Gefühl, viele schauen einfach nicht in die Zukunft, weil es geht auch darum, dass wir versuchen, in dieser Welt weiterhin zu leben, dass die Menschen da auch weiterhin existieren können. Und das aber zusammen. Es geht nicht, dass wir sagen, wir leben wie die Könige und die da unten, die können von mir aus verrecken, weil wir sind alle Menschen und wir haben alle das Recht, ein gutes Leben zu führen.
Das auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja jetzt eigentlich schon damit angefangen. Also du bist ja jetzt vor einem Monat oder so, glaube ich, zurückgekommen.
Ja.
Und was waren so deine Eindrücke? Also man hat es jetzt gerade schon ein bisschen rausgehört. Aber was hat dich da am meisten beeindruckt, nenne ich es jetzt mal im positiven oder negativen Sinne, seitdem du wieder hier in Deutschland bist?
Also ich habe mich mit vielen verschiedenen Menschen unterhalten, auch in meinem Alter gerade, und ich habe halt einfach gemerkt, dass viele da schon durchsteigen und verstehen, wo die Problematik liegt, dass wir viel kaputt machen mit unserem wahnsinnigen Konsum und unserem ignoranten Verhalten, aber sie es einfach nicht ändern wollen. Also sie sagen dann, ja, ich verstehe das schon, aber ich mache das halt trotzdem so und so. Und das ist für mich halt komplett unverständlich. Wenn ich das weiß, warum kann ich dann etwas ändern? Es ist ja nicht so, als müssten wir uns wahnsinnig einschränken. Es ist kein Mensch von uns braucht jede Woche ein neues Paar Schuhe oder jedes Jahr ein neues Auto, jedes Jahr ein neues Handy. Das brauchen wir alles nicht. Wir sollten uns einfach mal hinterfragen, bei jedem Ding, das wir einkaufen wollen, brauche ich das im Moment wirklich? Habe ich nicht eine Alternative zu Hause, die ich sonst nutzen kann? Wozu muss ich das jetzt kaufen? Ist das so wahnsinnig wichtig für mich persönlich? Kann mir das irgendwas geben, was ich noch nicht habe? Und wenn wir uns alle mal wirklich fragen würden, ob das so ist, und dann uns auch mal dagegen entscheiden würden, weil wir wissen, wir brauchen es eigentlich gar nicht, wir wollen es nur haben, dann wird es schon wahnsinnig viel verändern. Wir haben es ja auch gerade mit diesem Klimaerwärmung und allem drum und dran. Und es gibt so verrückte Sachen wie, man kann, wenn man in Europa ins Ausland fliegt, kann man eine Klimakollekte zahlen. Das heißt, man zahlt dafür, dass gewisse Projekte in Entwicklungsländern finanziert werden, die gegen den Klimawandel ankämpfen. Anstatt zu sagen, wir müssen bei uns was ändern, können wir dafür zahlen, dass in den Ländern, in denen eh wenig CO2-Ausstoß gibt, dass es in denen noch weniger gibt. Und da ist für mich der Sinn einfach weg.
Ja, Gewissensberuhigung. würde ich
Ja,
mal
genau,
behaupten in dem Punkt.
Gewissensberuhigung. Aber es wird nichts ändern.
Das ist wohl wahr. Ich meine, du hast ja den Konsum angesprochen, so auf was der Be also dass viele Ressourcen von unserem alltäglichen Konsum halt aus Afrika zum Beispiel, Asien oder Südamerika kommen, sogenannte Entwicklungsländer, die sogenannte Dritte Welt, was auch immer. Und im Endeffekt, also soweit ich mich damit beschäftigt habe, haben die Leute halt vor Ort davon eigentlich nichts. Also dieses Argument, ha ja, wenn wir da nicht da das Soja irgendwie aus dem Regenwaldgebieten irgendwie nicht
Ja.
kaufen, irgendwie, dann haben die ja nichts zu fressen, so was ja ein Trugschluss ist, so weil würden sie das Soja essen, sie bräuchten viel weniger eigentlich, und würden sie das für sich produzieren, hätten sie im Endeffekt mehr davon wie die geringen Löhne, die sie dann im Endeffekt bekommen.
Diese ganzen Sachen, die wir konsumieren können aus Afrika, Asien oder sonst woher, das ist ja auch so eine Sache, dass das ist ja alles ist aufgebaut auf dieser Ausbeutung. Wir beuten die aus, wir nehmen wahnsinnig viel von denen und geben denen so wenig zurück, dass es, wenn überhaupt, gerade so fürs Leben reicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Menschen, die das wissen und es trotzdem ignorieren, weiß ich nicht, ob die das vielleicht einfach mal erfahren müssen, ob die das mit eigenen Augen sehen müssen, um das tatsächlich zu begreifen und was ändern zu wollen. Ich habe das Gefühl, Menschen, die müssen jemanden kennen, dem es so geht und das auch direkt gesehen haben, weil ich weiß nicht, warum man sonst nichts daran ändert. Und besonders kann ja jeder für sich Dinge ändern. Ich sage ja nicht, dass ich allein die Welt verändern kann, aber ich selber kann was machen, damit ich auch für mich selber bestätigt sehe, dass ich bei dem ganzen Konsumverhalten nicht mitspiele. Für mich das positiv verändern. Und wenn das jeder für sich machen würde, würde das ja schon wahnsinnigen Druck ausüben auf die Wirtschaft, weniger Fleisch zu produzieren, weniger Billigobst aus diesen Ländern zu importieren.
Mitteln wie irre Kreolen in ihren Legionen. Rebellischer König der Löwengebirge in Sierra Leone. Mit allen notwendigen Mitteln wie britische Drohnen in Krisenregionen. Über dem Abendland funkelt der Morgenstern, macht sie kaputt, Mann, ich mach sie kaputt. Die Hure Babylon vergewaltigt Mama Afrika. Sie wollte nicht verhandeln, sie wollte nie fairen Handel. Sie wollte Gold, Diamanten und üppige Kunker in ihrem Dekolletema, sie wollen nicht verraten. Deshalb richten Projektile. Und deshalb radikalisiere ich meine Leute, Kontinente voller Truppen, Kontingente und Reservisten, Kollektive. Neue Märkte, neue Werte. Schaffen wir Interkultur, man, die Märtyrer führen sie ins Feld wie ein Heerführer, Söldner und kappen die Infrastruktur. Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, Freihandelszone. Mit allen notwendigen Mitteln, mit allen notwendigen Mitteln. Sie islamisieren Dschihadisten, sie christianisieren Tribalisten, sie militarisieren, sie vernichten. Ich stehe für alle jene, die gefallen für uns sind. Mit allen notwendigen Mitteln. Mit allen notwendigen Mitteln. Aktion zum Schutz von Zivilisten. Mit allen notwendigen Mitteln. 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 Wir kapitulieren nicht, dann lassen sie ihr manipulieren. Mit allen notwendigen Mitteln. Mit allen notwendigen Mitteln.
Aber kannst du vielleicht nochmal, wenn wir jetzt so auf diesen anglophonen, frankophonen-Konflikt zurückkommen, da vielleicht auch so die ökonomische Seite mit einbringen? Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass dann der anglophone Teil, also der englischsprachige Teil, da auch ökonomisch ärmer ist. Aber
genau, also die kriegen ja vom Staat einfach weniger Geld. Es ist so, dass es Orte gibt, die Geld für Straßen haben und die auch wirklich gut ausgebaute Straßen haben im angefundenen Teil, aber das sind nur die Städte, aus denen Ressourcen rausgeholt werden müssen und transportiert werden an die Hafenstädte. Das heißt, die anderen Regionen, die eben keine Ressourcen haben, die nach Europa sollen, da werden die Straßen zum Beispiel nicht ausgebaut. Es ist so, dass in Bamenda kann man, da gibt es eine Straße, die besteht eigentlich nur aus Löchern. Da sind nur noch bruchstückhafte Asphaltierungen zu sehen und ansonsten fährt man da durch Hubbel und Hubbel und das wird nur einmal im Jahr mit Steinen aufgefüllt und zwar an Weihnachten, wenn man weiß, die ganzen Leute aus ihren Ministerien von der Regierung, die wollen an Weihnachten in ihre Dörfer fahren. Mhm. Und dann werden die aufgefüllt mit Steinen und das hält dann ungefähr eine Woche und dann sind da wieder Löcher drin. Und es ist auch einfach so, dass man das an den Menschen auch sieht, dass die können nicht mehr so viel verkaufen, denen ihre Preise sinken wahnsinnig. Da kann man inzwischen Schuhe kaufen, die haben vorher das Doppelte gekostet, bevor es diese Krise gab und jetzt kostet es halt einfach noch weniger. Und im anglophonen Teil war schon immer alles entweder billiger oder teurer, je nachdem, woher es kam.
Mhm.
Und im frankophonen Teil hat man halt einfach das Gefühl, die Menschen, die haben mehr Geld zur Verfügung, wobei dieses Geld dann halt auch meistens eher bei den Menschen sitzt, die eh schon Geld haben, so wie es halt überall auf dieser Welt ist. Aber es ist schon so, dass dieser französischsprachige Teil pro Region mehr Geld zur Verfügung hat als der anglophone Teil pro Region.
Also würdest du auch sagen, dass es da in dem Konflikt nicht nur um jetzt so eine kulturelle Angelegenheit geht wie Sprache und so weiter, sondern halt auch ein ganz klarer ökonomischer Effekt hat, dass halt die Region vernachlässigt wird, in dem Sinne, dass investiert wird, Infrastruktur aufgebaut wird und so weiter und so fort.
Genau, auf jeden Fall. Also es geht, der frankophone Teil ist halt einfach größer, die Regierung ist französischsprachig und deswegen wird dieser Teil natürlich auch hervorgehoben.
Ich würde jetzt, glaube ich, auch mal zum Ende kommen, obwohl das natürlich ein spannendes Thema ist und wir da stundenlang wahrscheinlich darüber uns unterhalten könnten. Aber wir haben ja auch noch ein paar andere Themen. Aber möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen? Willst du noch, kannst du vielleicht den Leuten, die jetzt Interesse gewittert haben und sich informieren wollen, kannst du da vielleicht Tipps geben, wo sich die Leute informieren können?
Also wenn ihr wirklich echte Informationen direkt aus Kamerun wollt und ihr sprecht gutes Englisch oder versteht gutes Englisch, dann würde ich euch CameroonNewsAgency.com empfehlen. Das ist ein Journalist oder das ist eine Journalistengruppe, die immer so auf dem Gratwandel zwischen von der Regierung verhaftet werden, weil es zu regierungskritisch ist und trotzdem die Wahrheit zu berichten. Und natürlich könnt ihr auch auf meinen Blog gehen. Das ist kala-goes-kamerun.blogspot.de. Da habe ich auch schon viel über die anglophone Krise geschrieben und auch einfach, wie so mein Leben in Kamerun war. Ja, und ansonsten, es gibt im Moment immer mehr Berichte über Kamerun, aber die sind halt auch so schwierig zu lesen, weil es wie immer so in eine gewisse Richtung geht und nicht das breite Spektrum zeigt.
Ja, klar. Ja, dann danke ich dir erstmal für das Gespräch und hoffe, du wirst weiter an dem Thema dranbleiben und vielleicht auch mal wieder hinfahren und vielleicht können wir ja dann nochmal ein Interview machen und du erzählst mir deine neuen Eindrücke und was sich verändert hat, weil, ja, wie du es auch gesagt hast, so, man bekommt hier dann doch nicht so arg viel mit. Also ich habe von dem Konflikt vielleicht vor ein paar Tagen mal minimalst ein bisschen was in Medien mitbekommen, aber eigentlich nur mal so ein, zwei Sätze.
Also eventuell kann ich nach dem 9. Oktober nochmal was sagen oder ich glaube, war es der 9., nee, der 7. Oktober, weil da ist nämlich Wiederwahl des, oder Wahl des Präsidenten, man kann eigentlich Wiederwahl sagen, weil Paul Biya wahrscheinlich wieder Präsident wird und da kommt es wahrscheinlich wieder zur Ausschreitung, also werde ich wahrscheinlich da neue Informationen zu dem Thema haben.
Okay, dann danke ich dir und wir schauen mal. Du kannst dich gerne melden oder ich melde mich bei dir. Und dann bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Mende, Ogoni Fulani Yoruba. Wolof Ashanti Mandin Gufati Beti Ibibio Idoma. Bakongo, Kisi, Dwala, Ngala Jola, Susu. Wir sind zu viel, wir sind viel zu viele. Für sie wie glaub nicht Cola als Juju. Kein Kumbaya, Kunta, Jung, Schwarz, Matsu wie Chala, Farbe 24 mit True Color. Nat Turner tötet den Massa, grüß meine Brüder von der Kabis Mombasa. Ibo Man Niger Boy, 2-1, kein 4-1-9er. Der Agenda angewendet auf die Länder, doch vom Genozid vor Ort spricht keiner. Was nie in ihr Raster, Mada musste fliehen wegen Krieg in Biafra. Ihr Schmerz machte mich nur kräftiger und tougher. Ich schwör auf mein Herz, ich marschier für dich. Ich marschier für dich, mach das Unmögliche möglich. Ich bin hier für dich, sie wollen zerstören, doch wie? Wir kommen in Millionen an die Grenze zur Festung Europas in 10 wie bei World War Z. Wir sind zu viele. Ich komme nach oben. Ich komme nach oben. Wir kommen nach oben. Wir kommen nach oben. Wir kommen nach oben. Denn wir sind zu viele. Ihr könnt uns nicht halten. Ihr könnt uns nicht stoppen. Ihr könnt uns nicht halten. Ihr könnt uns nicht stoppen. Wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel. 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 Wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel. Ihr könnt uns nicht stoppen. 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 Wir kommen nach oben, denn wir sind zu viel.
Als letztes hörtet ihr das Lied Zu viele, auch von BSMG. Spitzensong, ziemlich zackig, hat Drive. Müsste eigentlich bei jeder Anti-Nazi-Demo, bei jeder Anti-AfD-Demo, Proteste gegen Pegida, was weiß ich, gespielt werden. Aber es müsste auch in die, auf die Parteitage von CDU, CSU, Grüne, SPD, was weiß ich, die Linke zum Teil hingehen, den Song spielen, dass die Leute was sie erwartet, wenn sich nichts ändert. Wir müssen endlich die Fluchtursachen ernsthaft bekämpfen und so, also den Kapitalismus abschaffen. Kriege um Ressourcen und so weiter müssen aufhören. Der Klimawandel muss bekämpft werden. Die Leute vor Ort, also in Afrika, Asien, Krisengebieten weltweit, die Konflikte müssen beendet werden. Die Ausbeutung muss beendet werden. Klare Sache. Sonst wird es halt dreckig. Und die Leute werden sich das nicht gefallen lassen und werden halt auch in unsere Wohlfühlszone Europa kommen. Jo. Ich möchte aber auch noch was zum Interview sagen. Und zwar, die Carla und ich, wir kennen uns schon eine Weile, haben uns da schon öfters drüber unterhalten. Sehr spannendes Thema. Für mich die zwei wichtigen Fragen, was auch im Interview vorkam. Wie ist das zu lösen? Einmischung, schwieriges Thema. Über Konsum alleine irgendwie das zu regeln, ist auch sehr schwierig. Ja, lange Diskussion haben wir geführt. Sehr interessante Diskussion. Sie war vor Ort und weiß da ziemlich, wahrscheinlich ziemlich gut und besser wie ich, wie es da läuft. Genau. Aber bevor ich mich jetzt wieder verbabble und wieder vor mich hin krummle und philosophiere, möchte ich zum nächsten Thema kommen. Und zwar haben wir, oder ich bin ja alleine. Will ich zur In eigener Sache kommen, zur Rubrik. Und da haben wir ja, wie angekündigt, heute zwei Themen. Und zwar möchte ich euch über, passend auch zum Interview, über eine Solidaritätskampagne berichten, wo wir beteiligt sind über die FDA. Und zwar ist das eine Solidaritätskampagne für den Jan, der in Nürnberg, wenn er Pech hat, ins Gefängnis muss, da er mit dabei war, eine Abschiebung zu verhindern. Wenn ihr euch da genauer auch informieren wollt, könnt ihr unter ausbruchaufbruch.noblogs.org schauen. Da sind viele Beiträge zur Kampagne Ausbruch, Aufbruch, Anarchie, Freiheit für Jan und alle anderen. Aber wie gesagt, da komme ich später noch dazu. Als erstes möchte ich euch einen Teil einer vor kurzem stattgefundenen Veranstaltung vorspielen, so als kleiner Schmankerl zum Appetit anregen, also über eine Einführung zur kritischen Theorie, die im Rahmen der 68er-Ausstellung im Stadtmuseum Karlsruhe gelaufen ist, in Zusammenarbeit natürlich mit dem Stadtmuseum, mit der Libertären Gruppe Karlsruhe und der anarchistischen Gruppe Freiburg. Spannendes Thema, kritische Theorie, sehr kompliziert, aber sehr interessant. Hört rein, überlegt euch auch zur Ausstellung zu gehen oder euch den Vortrag in Gänze unter radioa.noblogs.org anzuhören. Da verwendet ihr auch alte Sendungen von uns und andere Vorträge. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Zieht's euch rein.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Der Vortrag heißt ja Einführung in die kritische Theorie. Das ist so ein bisschen ein schwieriges Unterfangen, weil es gibt nicht die kritische Theorie in irgendeinem abgeschlossenen Sinne, den man jetzt hier in der Knappheit vortragen könnte, sondern das ist ein recht umfangreiches Gefüge von Gedanken, die in Zusammenhängen stehen, von Leuten, die Sachen ausgearbeitet haben über einen Zeitraum von, selbst für die klassische kritische Theorie, 20, 30 Jahre hinweg. Weshalb das, was wir hier tun, sicher nur punktuellen Charakter haben kann. Wir wollen einen Einblick geben, ein paar Grundlagen aufzeigen. Ich denke, wir werden so eine gute Stunde sprechen und gerne danach noch in Diskussionen mit euch dazu treten. Und wir haben das Ganze so grob in vier Teile aufgeteilt. Zunächst wird Paul eine historische Einleitung geben, wo ein paar, die im Grunde die Entstehungsgeschichte des Frankfurter Instituts und der kritischen Theorie aufgemacht wird. Anschließend wollen wir, und das wird vielleicht der ein bisschen trockenere Part des Vortrags sein, ein paar theoretische Grundlagen der kritischen Theorie ausführen, weil für das weitere Verständnis, das, wie wir denken, doch notwendig ist. Da wird es sich um das Verhältnis von klassischer und kritischer Theorie drehen, also was dieser Begriff eigentlich meinen soll, und im Anschluss um die beiden wahrscheinlich wichtigsten Denker, die die kritische Theorie geprägt haben, nämlich Marx und Freud. Und im Anschluss an diesen Teil wollen wir dann auch ein bisschen näher an das hiesige Setting zurückkommen und auf ein paar Aspekte der kritischen Theorie eingehen, die dann auch im Kontext mit 68 und der 68er Bewegung stehen. Und zum Abschluss dann wollen wir noch einen kleinen Ausblick geben, was denn danach mit der kritischen Theorie passiert ist oder welche Rolle sie auch in diesen Zeiten noch spielt. Soweit vielleicht als kleiner Überblick und dann würde ich jetzt zur Einleitung übergeben.
Vielleicht noch kurz zu uns, ja. Weil es ja auch interessant ist, was befähigt uns eigentlich hier zu sitzen und nicht im Publikum. Also wir haben jetzt keine besonderen Vorkenntnisse oder Ähnliches, was auch ein bisschen das relativieren sollte, dass diese Theorie unglaublich unverständlich ist und man Philosophie studiert haben muss, um irgendwas zu kapieren. Dem ist nicht so und ich glaube, man kann es auch im Vortrag so ein bisschen dann nachvollziehen. Die Texte haben einen gewissen marxistischen Duktus, da muss man sich reinarbeiten, aber auch als Laien kann man irgendwie reinkommen und dann einen Vortrag erarbeiten daraus. Also, wenn wir uns anfangs anschauen, in welchem geschichtlichen Rahmen bewegen wir uns, wenn wir uns mit der kritischen Theorie der Gesellschaft auseinandersetzen? In welcher Situation entstehen überhaupt diese Gedanken, wo ich später referieren werde? Man befindet sich 1918 am Ende des Ersten Weltkrieges, was bei vielen, die später, also vielen Theoretikern, die später in der kritischen Theorie, für die kritische Theorie wichtig ist, so eine traumatische Erfahrung war. Also der Erste Weltkrieg mit 17 Millionen Toten war sozusagen ein Schock einfach für die Leute, die auch teilweise selbst involviert waren, als Soldaten oder als Sanitäter. Als Vergleich vielleicht die letzte große Katastrophe in Europa. Der 30-jährige Krieg hatte nur 6 Millionen Tote, um mal diesen unglaublichen Ausmaß der Zerstörung kenntlich zu machen. Mit dem Ersten Weltkrieg kommt der Zusammenbruch der internationalen Arbeiterbewegung hinzu. Es war immer die Hoffnung, dass die sozialdemokratische oder sozialistische Arbeiterbewegung solch einen Krieg verhindern wird, indem alle Arbeiter in Europa in den Generalstreik treten. Und genau das ist eben nicht passiert. Es gab eben eine Burgfriedenspolitik, nannte man das in Deutschland, also dass sich die einzelnen nationalen sozialdemokratischen Parteien eben mit der Führung ihrer Länder solidarisiert hat und den Krieg bis auf Italien, glaube ich, befürwortet hat.